Ist Jesus wirklich auferstanden? Das ist die Frage, die er aus Korinth gehört hat und auf die er im 15. Kapitel seines ersten Korintherbriefes antwortet. Unter anderem sagt er da: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir waren gestern unterwegs für Jesus. Eigentlich, als ich morgens aus dem Fenster guckte und dort sah, dass es sogar schneite und dann anfing zu regnen, da dachte ich, ich sage am besten ab. Ich habe auch bei denen, die sich angemeldet haben, dann abgesagt. Ich sage, wir können ja auch so mit dem Fragebogen durch den Samstag ziehen, vielleicht bei Neukauf oder bei Famila, wenn wir den einen oder anderen treffen, ihn dann mit unserem Fragebogen quälen. Und dann bin ich aber dann doch sicherheitshalber hier zur Kapelle gefahren, so um 10:30, weil ich dachte, naja, vielleicht ist ja doch noch jemand hierher gekommen. Und es waren Leute hier. Die wollten es sich nicht nehmen lassen. Man muss allerdings sagen, inzwischen hat er auch der Himmel aufgemacht. Und er war stahlblau und die Sonne schien. Es war zwar eiskalt, aber die kleine Truppe ist losgezogen in die Stadt und hat in der Fußgängerzone Menschen befragt nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu. Und eine der Fragen, die wir dort gestellt haben, lautete: Glauben Sie, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Also wirklich, das heißt ja, dass er auferstanden ist und dass seine Auferstehung eine historische Tatsache ist, in Zeit und Raum geschehen. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ich habe die interessantesten Antworten an dieser Stelle gehört. Euch auch ist es so ergangen. Und zwar sagten die einen, also wir glauben, dass die Jünger irgendwie einen Trick angewendet haben und Jesus aus dem Grab geklaut haben. Und ich musste ihnen sagen, ihr wisst eigentlich nichts über die jüdische Bestattungskultur. Und ihr wisst nichts über das Felsengrab in Jerusalem, in das man Jesus hineinlegt. Und ich nehme sogar an, dass ihr die biblischen Berichte von seiner Grablegung nicht gelesen habt. Denn dann würdet ihr wissen, dass dieses Felsengrab ein Grab war mit einem Stein verschlossen. Und wer sich genau auskennt, der weiß, dass dieser Stein auf einer Schräge zunächst postiert wird. Und dass, wenn der Leichnam in das Grab hineingelegt wird, dann wird dieser Stein, der kreisrund ist, so ähnlich wie ein Mühlstein, muss man sich das vorstellen, vor das Grab gerollt. Und man braucht etwa, hat jemand mal ausgerechnet, 20 Männer, um diesen Stein wieder bergan zu rollen und das Grab zu öffnen. Und dann steht außerdem hier in der Auferstehungsgeschichte, in den Auferstehungsberichten, dass dort Wachen aufgestellt waren. Und wer sich auskennt im römischen Militärwesen, der weiß, dass solche Wachen bis an die Zähne bewaffnet waren. 16 Leute gehörten in der Regel zu einer Wachmannschaft. Und immer 4 hatten die Aufgabe, so ein Grab zu bewachen. Manchmal kennen wir diese Wachsoldaten von irgendwelchen großen Gemälden, dann tauchen da so römische Soldaten in Miniröckchen auf und dann hat man so den Eindruck, naja, denen kann man nicht allzu viel zutrauen. Aber die waren ausgebildet. Und jeder römische Soldat brachte es fertig, gegen eine Überzahl an Feinden 4 Quadratmeter Boden zu verteidigen. Daraufhin war er dressiert. Und da sollen nun Jünger gekommen sein, erstmal die römischen Wachen beseitigt, dann den Stein weggerollt haben, der etwa 2 Tonnen wog, dann noch bergan und dann den Leichnam gestohlen. Und damit für ein leeres Grab gesorgt haben. Halte ich zumindest für bezweiflungswürdig. Eine andere Truppe sagte, wir glauben, dass das irgendwie in der Einbildung der Jünger geschehen ist, dass Jesus auferstanden ist. Sie waren so sehr gepackt von dem Kreuz und von dem Leiden ihres Messias auf der einen Seite, andererseits so sehr gepackt von all den Erwartungen und Hoffnungen, die sie mit Jesus Christus verbanden, sodass, um aus diesem Konflikt herauszukommen, aus diesem inneren Konflikt, die später Halluzinationen hatten, also sich einbildeten, Jesus Christus sei auferstanden von den Toten. Und ich musste auch diesen Leuten sagen, ihr kennt die Auferstehungsberichte nicht. Erstens wird dort überall gesagt, dass die Jünger Jesu selber zweifelten an dem, was sie dann hörten, als der Engel später die Frauen kam und sagten, der Herr ist auferstanden. Und die Emmaus-Jünger, die beide sich auf den Weg machten von Jerusalem nach Emmaus, waren ganz frustriert. Und der Auferstandene kam dann unerkannt in ihre Mitte und sie erzählten ihm von ihren Frustrationen. Also da war keine übersteigerte Erwartungshaltung, da muss was Besonderes passiert sein. Etwas Weites wird deutlich. Halluzinationen gibt es ja hin und wieder. Aber dass verschiedene Menschen an verschiedenen Orten gleiche Halluzinationen haben, das halte ich für unglaubwürdig. Und dass dann, so schreibt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 500 Brüder auf einmal den Auferstandenen sahen, also dann Halluzinationen gehabt hätten, das halte ich wirklich für zweifelswert. Und es kamen Dritte und sagten, die Jünger haben einfach gelogen. Einfach eine Story erzählt. Haben einfach gesponnen. Und haben sozusagen eine neue Religion ins Leben gerufen, die auf einer Lüge basiert. Wer so etwas behauptet, hat wahrscheinlich nicht vor Augen, dass die meisten der Auferstehungszeugen Jesu für ihre Überzeugung gestorben sind. Dass sie sich haben umbringen lassen. Steinigen lassen, den Löwen vorwerfen lassen. Und wenn sie widerrufen hätten und gesagt hätten, also wir haben uns das damals nur ausgedacht, es war eine Lüge, die wir euch erzählt haben, wären sie vielleicht freigekommen. Aber weil sie felsenfest bezeugten, weil sie behaupteten, Jesus ist auferstanden, weil sie sogar sagten, wir können uns den Mund nicht verbieten lassen, denn dessen Herz voll ist, dem fließt der Mund über. Darum müssen wir verkündigen, darum müssen wir es weitergeben. Der kann seinen Glauben nicht auf eine Lüge, auf eine unwahre Tatsache aufgebaut haben. Interessant ist, dass es all diese Gegenargumente schon immer gegeben hat, auch schon zur Zeit der ersten Christen. Es gab, war gar nicht leer, Jesus war eventuell scheintot, der ist also gar nicht wirklich am Kreuz gestorben, sondern den hat man scheintot ins Grab gelegt, dann hat er als Scheintoter, der ja auch durch Geißelung, durch Schläge und so weiter, durch die Kreuzigung geschwächt war, ist er auferstanden, hat sich erstmal selber befreit aus den Grabtüchern, hat den Stein dann weggerollt von innen und ist dann rausmarschiert. Also es hat immer solche Gegenargumente gegeben. Aber interessanterweise hat sich die Botschaft von der Auferstehung Jesu bis heute fortgepflanzt. Und es gibt heute, nach über 2000 Jahren, immer noch Menschen, und ich würde sagen, noch mehr Menschen als damals, die glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Ein Argument, das immer wieder gesagt wird, ja, wir wissen ja das alles nur von den Jüngern, von den Anhängern Jesu. Das stimmt nicht. Es gibt einen Zeugen der Auferstehung Jesu oder des Auferstandenen, müsste man genauer sagen. Und das ist der Apostel Paulus. Einer, von dem wir wissen, dass er ein Gegner der Jünger Jesu war. Einer, von dem wir wissen, dass er glaubte, Jesus sei eines gerechten Todes am Kreuz von Golgatha gestorben. Einer, der unterwegs war, um die Jünger Jesu zu ermorden. Und dem begegnet plötzlich der auferstandene Herr. Und das bringt seine gesamte Theologie ins Wanken. Das dreht ihn um, diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So sagt der auferstandene und erhöhte Christus zu Saulus Paulus. Und aus dem glühendsten Verfolger der Gemeinde Jesu wird der glühendste Missionar. Wie kann man das anders erklären als dadurch, dass man sagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und hat sich einem Saulus Paulus zu erkennen gegeben, hat sein Leben umgedreht, völlig unabhängig von den anderen Jüngern, die er ja verfolgte. Jesus ist auferstanden von den Toten. Torben, mich hat gefreut, dass du am letzten Sonntag in deinem Taufzeugnis dich zu Jesus als dem Auferstandenen bekannt hast. In der Regel hören wir hier in den Zeugnissen, Jesus ist für meine Schuld gestorben, was er aufstimmt. Er ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen und für meine. Aber du hast ausdrücklich in deinem Zeugnis gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, ich möchte mein Leben Jesus dem Auferstandenen übereignen. Dabei hast du wahrscheinlich natürlich daran gedacht, denke ich, dass du am Ostersonntag getauft hast und dass deine Taufe etwas mit dem Auferstandenen zu tun hat. Aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass du diesem lebendigen Herrn begegnet bist. Heinrich Böll, der große Schriftsteller, hat einmal eine Runde von Theologen gefragt, wenn ich damals dabei gewesen wäre, hätte ich den Auferstandenen fotografieren können? Und er hat an dieser Stelle die Theologen wirklich auf den Zahn gefühlt, denn viele Theologen, weiß ich von mir selber, die können immer sehr schön um den heißen Brei herumreden. Man kann verschiedene Begrifflichkeiten verwenden, wo man, sag ich mal, dem schlichten, einfachen Menschen klar macht, der glaubt an die Auferstehung, aber Begrifflichkeiten, die eigentlich verbergen, was ich eigentlich glaube. Also zum Beispiel kann ich sagen, die Sache Jesu ging weiter. Auferstehung bedeutet, die Sache Jesu ging weiter. Oder Jesus ist auferstanden in den Glauben oder in die Verkündigung des Evangeliums hinein. Also nicht wirklich historisch, sondern im Glauben, in der Predigt, in dem sie einfach weitergemacht haben, trotz der Katastrophe des Kreuzes. Gerade darin zeigt sich die Auferstehung Jesu, so sagen es die Theologen. Deswegen Heinrich Böll mit dieser scharfen, zugespitzten Frage, wäre es möglich gewesen, Jesus, den Auferstandenen, zu fotografieren? Ein alter lutherischer Pastor in Dortmund fragte mich, als ich dort aufgenommen werden sollte, in die Evangelische Allianz als Mitglied, und er mich fragte, ob ich an Jesus glaube, sagte ich ja, und dann stellte er auch so eine spitze Frage und sagte, Bruder Helms, und dann sagte er, ich weiß noch gar nicht, ob Sie mein Bruder sind. Also Herr Helms, glauben Sie, dass Jesus, der Auferstandene, mit seinen Jüngern nach Ostern gefrühstückt hat? Steht ja in der Bibel. Das Frühstück seinen Jüngern bereitet. Also ist Jesus wirklich historisch auferstanden? Nun muss man sagen, dass niemand dabei war, als Jesus auferstand. Es geschah ja im Geheimen, im Grab. Aber das Grab war offensichtlich leer. wäre es nicht leer gewesen, wären wahrscheinlich die kirchenleitenden Mitglieder des Synhedriums in Jerusalem sofort auf die Barrikaden gegangen und hätten gesagt, hier liegt ja noch der Leichnam. Ihr redet von der Auferstehung der Toten und hier ist ja noch der Tod im Grab. Aber es war offensichtlich leer. Also die Auferstehung als solche hätte man nicht fotografieren können. Die verwahrt sich den Blicken der Menschen. Aber den Auferstandenen. Davon bin ich überzeugt. Denn der Auferstandene hat sicherlich auch auf der Netzhaut der Jünger seine Spuren hinterlassen, als sie ihn sahen. Und sie wussten genau, was sie gesehen hatten. Und der ungläubige Thomas sagt, wenn ich sehen könnte, wie die anderen gesehen haben, dann würde ich glauben. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt ihm seine Hände, seine Wundmale und sagt, lieber Thomas, leg deine Hände in meine Wundmale. Du darfst jetzt sehen, damit du glaubst. Aber richtig ist das nicht. Eigentlich sollst du glauben, ohne zu sehen. Aber gesehen haben die Frauen und die Jünger und die Emmaus-Leute. Sie sahen, wie er das Brot brach und wie er ihnen die Schrift auslegte, das mitkriegten, brannte nicht unser Herz. Aber das alles wäre für mich nicht genug. Das alles wäre für mich viel zu wenig. Also einen Glauben zu gründen auf das Zeugnis von Menschen wäre für mich viel zu wenig. Es hilft mir, den Weg freizuschaufeln zu Jesus. Es hilft mir, mich auf den Weg zu machen und zu sagen, es könnte ja was dran sein an der Wahrheit der Auferstehung Jesu. Wenn er auferstanden ist von den Toten, ja, dann sieht das ganze Leben und die ganze Welt völlig anders aus und steht in einem neuen Licht. Dann ist der Tod nicht mehr das Letzte, sondern nur ein Durchgangstor in eine Ewigkeit. Aber es hilft mir nicht wirklich, ein Jünger Jesu zu werden. Sondern ein Jünger Jesu kann ich nur werden, wenn ich Jesus, dem Auferstandenen, persönlich begegne. Wenn ich meine Erfahrung mit ihm sammle. Denk an einen jungen Mann in deinem Alter, der ganz kritisch war. Und dann hat sein Schulfreund ihm gesagt, du probierst doch einfach mal aus. Leb mal eine Woche so, als wäre Jesus auferstanden von den Toten. Und dann können wir uns nächsten Sonntag wieder unterhalten. Und dann haben die sich am nächsten Sonntag wieder unterhalten. Und das Ergebnis war, dass dieser andere junge Mann sein Leben in die Hände Jesu geben wollte. Er hatte so viele Erfahrungen gesammelt im Laufe der Woche. Manchmal müssen ja ein paar Steine aus dem Weg geräumt werden, damit einer anfängt zu fragen. Und du kennst das aus der Schule. Du weißt, wie viele Steine dabei deinen Klassenkameraden so im Weg liegen. Manchmal sind sie überhaupt nicht informiert und können bis nicht mal ob Jesus im Alten oder im Neuen Testament vorkommt oder eine Erfindung von Martin Luther ist. Heute herrscht ja ein ganz großer Informationsmangel an dieser Stelle, was das Evangelium angeht. Da müssen manchmal Steine aus dem Weg geräumt werden. Aber das Eigentliche kannst du nicht machen, obwohl, ich kenne dich ja so ein bisschen, du das gerne machen würdest. Du würdest gerne deine Klassenkameraden überzeugen. Und da sammelst du Munition. Die feuerst du dann ab, wenn du wieder in der Schule bist. Und ich mache das auch gerne und feuere solche Munition ab, auch in solchen Gesprächen wie gestern auf der Straße. Und man merkt, das nützt gar nichts. Es räumt, wie gesagt, vielleicht ein paar Steine aus dem Weg. Aber nützen würde es erst nur etwas, wenn sich die Menschen, denen wir Zeugnis geben, auf den Weg machen, um Jesus persönlich zu begegnen. Und wir dann nicht mehr nur glauben, weil es uns gesagt worden ist, sondern weil wir Jesus selber erlebt haben. Das ist was anderes. Das eine ist eine historische Tatsache, so wie es viele historische Tatsachen gibt in der Vergangenheit. Und das andere ist eine persönliche Begegnung in der Gegenwart. Und das ist das Tolle an Jesus, dass man ihn persönlich erleben kann. Dass er teilnimmt an unserem Alltag. Dass er mit dir, Torben, in die Schule geht und neben dir sitzt, unsichtbar, dir manchmal hilft bei Mathe. In Religion braucht er dir ja nicht viel zu helfen, aber bei Mathe und bei anderen Sachen, denke ich mal, bei mir muss er immer in Mathe helfen. Manchmal lässt er einen auch reinfallen, weil er den Eindruck hat, es wäre ganz gut, wenn man auch ein bisschen was tun würde für die Verbesserung seiner Noten in Mathematik. Aber ich habe so das grundsätzliche, tiefe Wissen in mir. Jesus ist mit mir unterwegs. Beim Frühstück, beim Mittagessen, am Abend, in der Nacht. Ich bin in seiner Hand, in der Hand des auferstandenen Herrn. Und das nicht nur in diesem Leben, hier und jetzt, sondern auch in der Stunde meines Todes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer von uns weiß denn, wie lange er hier auf dieser Erde zu leben hat? Wer von uns weiß, ob er diesen Tag überlebt? Ich kenne Leute, die sind morgens fröhlich aufgestanden und abends kam der Beerdigungsunternehmer. Wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Wer weiß, wie viel Zeit wir haben? Unsere Zeit steht in Gottes Hand, nicht in unserer. Was ist da? Und das Furchtbarste ist, ohne einen, der an unserer Seite ist, zu sterben und die Schwelle zu überschreiten, vom Leben zum Tod. Und alle, die einmal an Sterbebetten gesessen haben, die wissen, irgendwann müssen wir uns von dem, der da stirbt, verabschieden. Und irgendwann können wir ihn nicht mehr begleiten. Wir können ihm die Hände halten, aber dann kommt der Punkt, wo wir Abschied nehmen müssen. So lieb wir vielleicht den, der da stirbt, auch haben. Das ist eine wunderbare Sache, dann einen Herrn zu haben, der sich auch auskennt in Sachen Tod und mit uns diese Schwelle überschreitet. Wir in Christus sind, in ihm. Und der dann dafür sorgt, dass wir nicht im Tode bleiben, sondern ewiges Leben haben. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, der wird leben. Und dann sagt er sogar an einer Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, der wird den Tod nicht den Tod. Der wird nicht mal eine Ahnung davon bekommen, wie der Tod schmeckt. Und der Tod schmeckt furchtbar. Aber der hat keine Ahnung davon, sondern er ist ja der Hand des lebendigen, auferstandenen Herrn. Und er sorgt dafür, dass er, ich sag mal, wie durch einen Schlaf hindurch hinein lebt in das ewige Leben und dort erwacht. In der Herrlichkeit des Vaters. Darum feiern wir Ostern, um diese gute Nachricht weiterzusagen und sie weiterzugeben, damit Menschen nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Torben, du gehörst dazu, zu den Menschen, die das ewige Leben haben, weil du Jesus, dem Auferstandenen, dein Leben übereignet hast. Und es ihm in die Hand gelegt hast. Für alle Zeit. Mit allem, was auf dich zukommt, was du erlebst. Du gehörst zu Jesus. Und das ist das Allerwichtigste. Dass du zu ihm gehörst, der von sich sagen kann, ich habe die Schlüssel des Todes, die Schlüssel zum Totenreich und die Schlüssel zum Reich des Lebens. Amen.